Hallo, mein Name ist Michael Greder und das ist der Eule-Podcast Re-März 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp!
Hallo Michael!
Ganz am Anfang wollte ich mal ein großes Danke sagen für die netten Bewertungen, die wir auf den Podcast-Plattformen von euch bekommen haben und auch den ein oder anderen Kommentar, der da war. Die anderen können sich daran gerne ein Beispiel nehmen und auch noch uns Kommentare hinterlassen, was ihr von diesem Format hält. Wir lesen das alles und sind sehr interessiert auch an eurer Meinung. Und wir haben auch festgestellt in den Zahlen, wo wir jetzt mal ein bisschen reingeguckt haben, dass doch ziemlich viele auf der Webseite den Podcast hören. Und ich als Podcast-Vielhörer finde das immer ein bisschen komisch. Und ich möchte allen einfach empfehlen, holt euch doch mal einfach einen Podcatcher. Das hat viele Vorteile für euch beim Podcast hören. Der größte Vorteil ist, ihr werdet auch einfach daran erinnert, wenn eine neue Podcast-Folge da ist. Die wird auch je nach Einstellung automatisch heruntergeladen und ihr könnt es auch problemlos unterwegs überall hören und müsst nicht am Computer sitzen bleiben, wenn ihr unseren Podcast hört. Also überlegt, ob ihr euch nicht einen Podcatcher holt, um zu hören.
Ein Grund dafür, warum das ganz viel Website-HörerInnen waren in den letzten Wochen, liegt sicherlich vielleicht auch an den Themen, insbesondere an den Ausgaben zur Forumstudie. Und ihr könnt es auch im Magazin direkt so machen, dass ihr euch informieren lasst, wann ein neuer Artikel in der Eule erscheint. Das geht auch per E-Mail. So eine E-Mail-Erinnerung kann man bei uns einrichten. Ihr könnt es entweder im Podcatcher machen oder im Magazin, aber was es eigentlich nicht mehr braucht, ist Social Media. Das braucht er nicht mehr. Also da senden wir natürlich immer noch weiter aus, aber wir beobachten doch zunehmend, dass die Leute nicht mehr so auf den Social-Media-Plattformen sind. Und es ist völlig okay, ihr könnt auch an die Eule Inhalte herankommen, ohne dass ihr auf X, Mastodon, Instagram rumhängt. Von der Eule kriegt man auch was mit, wenn man Digital Detox macht.
Packen wir auch einen Link in die Shownotes dann rein, wo ihr die E-Mail-Notification bekommt, dann jedes Mal, wenn euer Artikel oder Podcast eben da ist, dann bekommt ihr einfach bequem eine E-Mail in euer Postfach und könnt euch die Folge anhören. Und ihr kennt es auch schon, am Ende könnt ihr euch auf die gute Nachricht des Monats freuen. Wir gehen jetzt ja auf Ostern zu und da reden wir immer ganz viel über Ostern. Ganz viel über Gründonnerstag, vor allem in der Schule, ist immer ganz schön mit dem Abendmahl und wir reden über Karfreitag auch noch. Aber da gibt es ja noch zwischen Freitag und Sonntag so einen Tag, den Karsamstag.
Ja, also heute.
Heute, genau, wo die Folge ausgestrahlt wird. Heute, der Karsamstag. Bevor wir jetzt wie üblich in die Diskussionen und Kirchennachrichten des Monats übergehen, wollte ich mich gerne mal mit dir darüber unterhalten, Philipp, was bedeutet denn eigentlich der Karsamstag? Da gibt es, habe ich festgestellt, tatsächlich auch bei manchen so eine Unsicherheit, ob der wirklich auch Karsamstag heißt im Kirchenjahreskalender oder ob man das einfach noch so eingefügt hat, weil dazwischen Karfreitag oder Karsonntag besteht. Was schon so ein Hinweis darauf ist, es ist irgendwie auch so ein unbestimmter Tag.
Ja, also bei uns hier in der Region heißt der Ostersamstag. Ja, bei den Heiden ist es mit dem Kar schon nicht mehr präsentes Wissen, sondern da ist es quasi Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag.
Ah, das ist interessant, dass ihr dann schon so Ostersamstag sagt. Also hier begegnet mir das durchaus noch mit Karsamstag. Hier ist es in Bayern auch noch ein regionaler Feiertag tatsächlich. Mm. Also sind die Einkäufe dann am Mittwoch sehr gewaltig hier im Supermarkt, weil ja doch recht viele Feiertage dann aufeinander folgen. Ich finde deine Bemerkung, dass es der Ostersamstag bei euch Heiden ist, insofern auch spannend, weil damit ja dann sofort der Ostersonntag schon gleich reindeutet in den Samstag. Und ich erkenne da schon so eine Tendenz, weswegen es sich doch lohnt, bei dem Karsamstag mal zu verweilen in unserer Überlegung jetzt zu Beginn. Weil ich erkenne ganz allgemein die Tendenz in der Gesellschaft, dass man sich wenig Zeit nimmt, mal über Trauer und Leid nachzudenken beziehungsweise auch darin zu verweilen. Sondern man möchte gleich irgendwie so zum Happy End, alles, was schiefgelaufen ist, was an Trauer da ist, was an Leid da ist, überspringen. Und der Kar-Samstag, der bietet eigentlich schon die Chance, doch auch mal dem einen Raum zu geben.
Ja, aber ich würde sagen, dass das gar nicht nur so eine gesellschaftliche Sache ist, sondern ich erlebe das auch in unseren Kirchen. Also wir machen jetzt hier kein Katholiken-Bashing, ne? Aber ich finde es ganz erstaunlich, dass zum Beispiel die Christnacht in vielen katholischen Kirchen, und das gibt es zunehmend auch in evangelischen Gemeinden, quasi schon so am Kar-Samstag 20 Uhr anfängt. Was schwierig ist mit der Lichtmetaphorik, ne? Denn Ostern, das aufgehende Licht, symbolisiert die Auferstehung. Deshalb feiert man ganz früh, oder deshalb haben Christen viele Jahrhunderte lang ganz früh Ostergottesdienste gefeiert, eben mit der aufgehenden Sonne. Und das Licht vom Osterfeuer wird dann zum Licht an der Osterkerze und was es alles so an schönen Traditionen gibt. Das fällt alles ein bisschen flach, wenn man quasi den Ostergottesdienst schon am Vorabend macht.
Nee, da möchte ich die katholischen Brüdern und Schwestern etwas verteidigen.
Die werden sich jetzt freuen.
Ja, die werden sich freuen, dass ich das tue. Ja, aber man muss ja doch auch sagen, einfach von der liturgischen Tradition her ist, dass halt diese Osterfeuertradition und Osternachttradition im Mittelalter durchaus eben auf den Samstag gerückt ist. Teilweise auch auf den Mittag. Aber das hat sich auch immer wieder verschoben und verändert. Insofern muss man ja doch auch festhalten, dass dieser Samstag sehr unbestimmt zu sein scheint. Ja, was denn da jetzt eigentlich passiert?
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es umso stärker die konfessionellen Traditionen, umso weniger zentral die mehr sind, umso weniger die auch bewusst sind, umso weniger Familientraditionen es gibt, wo man einfach weiß, so feiern wir bei uns immer Ostern, ja, dass dann auch wirklich unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Also für die meisten ist es wahrscheinlich auch so ein Vorbereitungstag auf das Familienfest Ostern dann. Für Pfarrerinnen und Pfarrer wie dich ist das ja so ein Ausruhtag zwischendrin.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist da wenig liturgisches Angebot und als wir uns vorgenommen hatten, darüber zu reden, habe ich gedacht, ich schaue einfach auch mal ins Gottesdienstbuch, ob es da eigentlich überhaupt was vorgesehen gibt für Kar-Samstag, weil ich war bisher noch nie in einer Gemeinde, wo ich erlebt habe, dass am Kar-Samstag tatsächlich auch irgendwie ein gottesdienstliches Angebot stattfindet, in irgendeiner Art und Weise oder eine Form der Feier. Aber das Gottesdienstbuch kennt es tatsächlich, wobei eben man darauf verzichten sollte, den Gottesdienst in einer großen, ausführlichen Form zu feiern. Sondern man soll, weil Karfreitag ist der traditionell der Altar abgedeckt, die Kirche nicht mehr geschmückt, die Glocken läuten nicht mehr, es wird nicht mehr gesungen. Und dass man am Samstag auch den Kirchraum nochmal in dieser Trauer, in der Abwesenheit Gottes, dem Tod Gottes auch erlebt und nachspüren kann, ist dann vorgesehen, dass man zum Beispiel einfach nur einen Predigtgottesdienst hält oder vielleicht sogar gar nicht predigt und nur auf die biblischen Texte hört, die dafür vorgesehen sind, nämlich für den Kar-Samstag, wobei das an Kar-Samstag sehr schwierig ist, erstmal direkt was von der biblischen Geschichte her zu finden, weil die Evangelien, die erzählen eigentlich nicht wirklich was von dem Samstag, also Freitag wird viel erzählt, Donnerstag wird erzählt, Palmarum, wo das alles dann ja beginnt, der Sonntag vorher, da wird schon viel erzählt, Ostersonntag natürlich wird viel erzählt und danach, aber dieser Samstag ist ja auch in der biblischen Geschichte kaum vorhanden, stehen halt Römer vorm Grab.
Ich glaube, das ist halt einfach die Sache, die, wo wir Menschen in der Postmoderne, wenn man das so sagen möchte, eigentlich total in der Tradition stehen, nämlich dahingehend, dass wir sagen, das Schweigen und das Nicht-Erzählen und das Nichts mehr zu sagen haben, das ist uns schwer. Und das wollen wir eigentlich wann immer möglich vermeiden. Und das Christentum ist ja nur auch mal eine Religion des Wortes und des Sprachhandelns. Und wenn man jetzt mal sagt, nee, du bist jetzt nicht mehr dran, sondern du bist jetzt einfach mal, deine Aufgabe besteht jetzt im schweigenden Aushalten, dann ist das irgendwie schwierig. Und das finde ich aber eigentlich ja das Spannende. Also du hast es ja gerade gesagt, dieses traditionelle Abräumen des Altars, dass die Glocken nicht mehr läuten, das finde ich ganz toll, weil das ja in einem Kontrast steht zu dem, was dann Ostern ist. Am Ostermorgen das Licht, die Osterkerze, dann die fetten Osterchorele, die Orgel, die wieder richtig spielt, oder von mir aus die Trompeten oder die Bläser oder was man auch immer da möchte. Und dann eben zum Ausgang aus dem Gottesdienst die Glocken, die dann auch alle hören, weil man sich an dem Tag mal nicht zurückhält mit der Nachbarschaft. Ja, so, und diese Kontraste, die wirken ja eigentlich nur, wenn man eben auch mal ganz bewusst eine Pause macht. Wenn man sagt, und das ist jetzt der Unterschied, ja. Und ich glaube, dass uns das ein bisschen verloren gegangen ist in einer Zeit oder in einer Welt, wo das alles sehr individualisiert ist, wo man sagt, ja, du kannst deinen geistlichen Bedürfnissen zu jeder Zeit und in jeder Form nachgehen, wie du das möchtest. Und dann ist eigentlich, gehen so die stützenden Funktionen oder die lebensbegleitenden Funktionen von Liturgie, also von Abläufen, die vorgegeben sind, ja ein bisschen verloren, wenn man sagt, du kannst das eigentlich jederzeit so machen, wie du das lustig empfindest. Ja, es steht halt nicht alles immer zu jeder Zeit, in jeder Form zur Verfügung, sondern es gibt auch eine Zeit, wo nichts ist. Ich finde es immer ganz erstaunlich, wie schnell zum Beispiel in Karfreitagspredigten, ob das ausgehalten wird, dass jetzt Karfreitag ist, oder ob nie zum Schluss nochmal so des lieben Friedenwillens schon mal gesagt wird, du, in 3 Tagen, was ja noch nicht immer 3 Tage sind, also jedenfalls keine vollen 3 Tage, da sehen wir uns hier und ich darf Ihnen schon mal verraten, die Geschichte, die geht gut aus. Ja, und wir haben diese Woche in der Eule ja über die Passion bei RTL auch einen Text gehabt. Da ist das auch so in der Inszenierung. Die hört nicht am Kreuz auf, sondern die hört damit auf, dass Jesus da irgendwie als gottgleiche Gestalt irgendwie stattfindet. Und am Ende gibt es eine schöne Ballade und alle verbeugen sich und sowas. Also die Frage ist, können wir eigentlich Leid, können wir Tod und Sterben, wie du am Anfang gesagt hast, aushalten und können wir es auch einfach mal als Punkt stehen lassen, ohne gleich noch zu sagen, ja, Moment mal, aber das wird schon alles ganz gut ausgehen. Also ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung des Karsamstag.
Ja, deswegen meinte ich, fände ich das sprachlich ganz spannend, ganz am Anfang, wie du gesagt hast, dass es ja Ostersamstag ist. Weil ich würde jetzt auch dafür plädieren, den Karsamstag für sich selbst stehen zu lassen und nicht im ersten Moment eben von Ostern her zu deuten. Also, dass es am Ende irgendwie gut ausgeht oder wie man dann immer sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ja. Wie wir jetzt auch wieder ganz viel hören dürfen, sondern erstmal sagen, der Tod hat aber ein Wort. Also es ist vielleicht nicht das letzte, aber der Tod hat ein Wort. Und alles, was eben aus diesem Tod, der Todeserfahrung, der Todeserwartung abgeleitet ist. Und wir dann eben auch einen Gott haben, der tot ist, gestorben ist.
Also was du gerade gesagt hast, der Tod hat ein Wort. Das hören wir natürlich im Kontext des Karfreitags als Lebensabbruch, als Lebensfeindlichkeit, als Moment der Gottverlassenheit. Jesus am Kreuz, der sagt, mein Gott, ja. Aber dass das prinzipiell ja A, zum Menschenleben dazugehört, dass der Endpunkt halt unser eigener Tod ist und dass das in vielerlei Hinsicht auch völlig okay so ist, weil das nämlich unser Leben auch in gut abgemessenen Rahmen setzen kann, zu sagen, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wohin ich gehe. Da hat mein Leben ein Maß, ja, und wir aus der Bibel, ich bin jetzt mal gespannt, und das wäre meine nächste Frage, welche Bibeltexte für den Karsamstag eigentlich vorgesehen sind, aber ich denke da eben so an, ich glaube, aus dem Predigerbuch, ne, kommt die Stelle, unser Leben, wenn es hochkommt, währt 70 und 80, ja. Also wir überspannen das ja total, ne, inzwischen und dank der Medizin. Und ich sage auch nie, dass Krankheit und Leiden per se toll sind, um Himmels Willen. Aber wir leben auch in einer Zeit, wo wir da ernsthaft über sowas wie Transhumanismus nachdenken und wo ist eigentlich die Grenze des Menschen noch, ne? Und dann könnte der Karsamstag einfach ein Tag sein, wo wir bewusst unsere Grenzen gedenken und die gelten lassen. Als Teil der guten Ordnung Gottes zu sagen, und du bist eben nicht Gott,
also,
sondern du bist Mensch.
Um deine erste Frage zu beantworten, das Gottesdienstbuch schlägt vor, also in dem Teil ist es nur ein Vorschlag tatsächlich, dass man eine längere Lesung von, überraschenderweise, Jona 2 macht. Nämlich die Stelle, wo Jona im Leib des Fisches ist und sich halt von Gott völlig verlassen fühlt. Insofern würde ich deine Anfrage.
Und dann bloß mal so, weil wir ja hier nie alle bibelwissenschaftlich bewandert sind. Also Jona ist ein Prophet, der aber kein Prophet sein will und rennt von Gott weg und fährt auf einem Schiff und das Schiff geht unter und dann wird er von einem Fisch im Bauch des Fisches getragen,
genau.
Bis er dann just nach, ich glaube, 3 Tagen.
Dann ist er im Bauch und dann kann ich Im Bauch klagt er dann eben, du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.
War das jetzt die Luther-Übersetzung?
Selbstverständlich war das die Luther-Übersetzung.
Dann danken wir an dieser Stelle der Deutschen Bibelgesellschaft. Er kommt ja dann wieder an Land, ne? Also der Fisch spuckt Jona aus, ich glaube nach 3 Tagen sogar.
Das Leid geht über 10 Verse, was der Jona eben klagt.
Okay.
Dann gibt es da aber auch sehr schön einen Bruch. Ja, und dann steht da, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus.
Ja.
Und kurz vorher noch das berühmte Zitat, Hilfe ist bei dem Herrn. Einfach als knapper Satz. Wird unterbrochen, Hilfe ist bei dem Herrn und dann, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Das heißt, Jona hat über seine Klage des Leides, was viel Platz dort bekommen hat, dann auch wieder Gehör bei Gott gefunden. Man muss also sagen, dass das, was wir jetzt vorher erörtert haben, in dem Text schon nachempfunden ist. Deswegen kann ich nachvollziehen, warum das Gottesdienstbuch sich dafür entschieden hat, einen Andachtsgottesdienst um diesen Text herumzubauen.
Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, man könnte an dem Tag auch mal keinen Gottesdienst machen. Ich finde dieses permanente, wir müssen senden, senden, senden und kommt noch immer zu uns, ihr müsst jeden Tag bei uns sein, auch ein bisschen anstrengend, aber okay. Aber zurück zur Jona-Geschichte, der muss aber, bring mich bitte up to date, mir ist es nicht mehr ganz so bewusst, aber wenn der Jona ausgespuckt worden ist, muss er doch nach Ninive und seinen Prophetendienst antreten, oder?
Ja, der kommt nicht drum rum.
Ah.
Ja klar.
Ich meine, das finde ich ja eine spannende Deutung für Ostersonntag, wo wir ja immer ganz häufig hören, du hast schon gesagt, ne, der Tod hat nicht das letzte Wort und neues Leben beginnt und unser neues Sein in Gottes Gegenwart und ist ja auch toll, ne? Und Osterfrühstück und Osterwasser und das ist alles volles Leben, ne? Wer trinkt von der Quelle des lebendigen Wassers, ne? Und es wird kein Sterben mehr geben für diejenigen, die in Christus entschlafen sind und noch und noch und noch und noch. Ne? Also Leben gewinnt vor dem Tod. Und wenn man das jetzt aber im Licht der Jona-Geschichte liest, dann ist ja damit eigentlich auch schon wieder, sagen wir mal, determiniert, wie dieses Leben auszusehen hat. Also es ist ja nicht, du kriegst das ganze Leben, aber es ist nicht zu deiner freien Verfügung, sondern nie im Sinne von, was du willst, sondern bei Jona ist ja, er wird aus dem Bauch des Fisches herausgespielt, aber nicht, um danach seiner Wege zu gehen, wie er die eigentlich gehen wollte, sondern den Weg zu gehen, den Gott ihm befohlen hat.
So kann man das sicherlich verstehen. Ich würde dieses Jahr, glaube ich, an Karsamstag eher einen anderen Aspekt stark machen als diese Vorhersehung und diesen starken Determinismus, weil determiniert sind wir alle, dass wir bei diesem Karsamstag mehr den Aspekt hervorheben, dass Gott gestorben ist und Gott tot ist. Wir haben am Samstag vielleicht sogar einen Tag ohne Gott, den wir als Christen auch mal ohne Gott begehen können in einem Modus des Etsi Deus non daretur. Also nehmen wir mal an, Gott gäbe es gar nicht und was das für uns heißt. Nämlich, wenn wir das nicht sofort von Ostern her überdeuten. Und wenn wir dann landen bei einer Gott ist tot Theologie, auch an diesem Tag, finde ich, sind wir in diesem Jahr recht aktuell, was die christliche Botschaft dann auch angehen kann. Nämlich, wenn wir diese Transzendenz einmal aufgeben und uns überlegen, was uns unbedingt angeht in unserem Leben, da kommen wir, wie Dorothee Sölle halt zum Beispiel mit ihrer Gott ist tot Theologie, in eine sehr politische Dimension. Dann der Theologie und der Predigt und auch der prophetischen Rede wie bei Jona dann heraus. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Gott nicht in völlig transzendenter Weise hier in dieser Welt wirkt, sondern wir an diesem einen Tag mal von einer absoluten Inwendung, Verweltlichung, Innerweltlichung Gottes ausgehen, weil er ja eben auch zum letzten Grund unserer Existenz hineingegangen ist, so würde dann Sölle sagen, kommen wir an bei einem politischen Handeln. Und so müsste jede theologische Aussage eben auch automatisch eine politische Aussage sein, weil wir nicht eben darauf hoffen können und dürfen, dass am Ende, wie hat sie das nochmal so ausgedrückt? Ich glaube, bei ihr war das so, die Papa wird's schon richten Theologie, hat sie das, glaube ich, mal genannt.
Bei Sölle ist das so, ja.
Ja, genau, bei Sölle, ja, das ist, wir am Ende bei so einer Papa wird schon richten Theologie dann ankommen. Und ich finde, das ist ja aber auch schon immer in diesem Denken drin, dass wir sofort mitsagen, wenn wir über Karfreitag, Karsamstag reden, augenzwinkernd sagen, ja, in 2 Tagen, morgen und so, es ist ja schon wieder vorbei, Tod hat nicht das letzte Wort.
Ja, also ich meine, man kann statt Sölle jetzt auch Bonhoeffer nehmen, ne? Nicht der religiöse Akt macht den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben, nicht wahr? Also dieses als Christ leben, als ob es keinen Gott gibt. Ja, das hat ja Sölle nicht alleine. Das gibt ja bei vielen christlichen, also man muss fast sagen, evangelischen Theologen als Muster des 20. Jahrhunderts.
Auch jüdische.
Und ich will das jetzt gar nicht zum Vorwurf machen, aber ich finde es schon ganz spannend, dass du eben in dem Moment, wo du das jetzt alles erklärt hast, auch, also schön mal erstmal einen lateinischen Satz gedrückt, ne? Und dann Transzendenz und also ich meine, sind das wirklich noch die Fragen, die uns heute bewegen?
Das war ein Punkt. Den, wo ich mich dann natürlich auch gefragt habe, weil ich bin der Pfarrer, ich muss mich ja regelmäßig auch irgendwie dann auf der Kanzel und im Anschluss und davor rechtfertigen, vor normalen Menschen, die nicht so viel Zeit mit Theologie verbringen konnten wie ich. Und das habe ich mich auch gefragt und da dachte ich mir, vielleicht hat dieser Karsamstag auch so eine Unbestimmtheit, weil ja aus nicht-christlicher Perspektive ja im Prinzip, wenn man den Karsamstag so versteht, wie ich ihn dieses Jahr verstehen will, ja, jeder Tag, der Karsamstag ist. Insofern ist ja, sag ich mal, im normalen Leben, im Alltag für die allermeisten Menschen, für dich im Osten beim Ostersamstag noch mehr, ist ja dann ein Tag eben wie jeder andere. Also Gott ist ja an jedem anderen Tag tot. Aber vielleicht können wir als Christen uns mal bewusst machen, was das dann vielleicht heißt.
Ja, ich würde sagen, dass wir auf die ein oder andere Art und Weise halt Karsamstagschristen sind. Man hat ja früher immer gesagt, es gibt Weihnachtschristen, die kommen nur Weihnachten.
Ja.
So, es gibt eigentlich seltener, dass man mal gesagt hat, wir sind Osterchristen, obwohl ja eigentlich das zentrale Verständnis von Christsein ist, nämlich aus der Osterbotschaft des Auferstandenen heraus leben. Jetzt gibt es bei uns Protestanten ja auch immer so diese Sache zu sagen, wir nehmen den Karfreitag fast wichtiger als den Ostersonntag. Zumindest traditionell gab es das immer mal wieder. Ich glaube, das hat sich echt erledigt nach diesen konfessionellen Auflösungserscheinungen. Ja. Aber dass der Karfreitag zentral wichtig ist und dass der nicht irgendwie übersprungen wird, das ist, glaube ich, schon total wichtig. Aber ich würde meinen, dass das Leuten, die ihren Glauben ernst nehmen, ihren christlichen Glauben ernst nehmen, gemeinsam wichtig ist und dass es dann nicht mehr so einen großen Unterschied gibt zwischen katholisch und evangelisch zum Beispiel. Aber dann ist ja immer noch irgendwie unklar, was eigentlich Karsamstag Christsein bedeutet. Also ich wäre jetzt auch vorsichtig damit mit einer Antwort. Also ich, weil wir gerade, du hattest gesagt, Sölle und Bonhoeffer hatte ich schon gesagt und du hattest natürlich auch schon das angesprochen, was uns unbedingt angeht. Ne? Das ist also so die Formulierung von Paul Tillich. Und Tillich hat ja auch immer diese rhetorische Figur zu sagen, wenn du schon im Zweifel dich aber an etwas versuchst zu klammern, dann wird es für dich ja auch schon real. Du bist schon auf dem Weg zu deiner Erlösung, wenn du quasi im Zweifel die Frage stellst. Also die Antwort wird dir in irgendeiner Form begreiflich, obwohl du nur beim Fragestellen bist. Und ich würde sagen, dass der Karsamstag eben der Tag ist, wo wir Fragen stellen und die Nicht-Antwort aushalten.
Ja, und auch zweifeln dürfen.
Ja, wir dürfen ja jeden Tag zweifeln. Das ist so, ich glaube, da kommt das bei so einem Satz, kommt das total auf die Sprecherposition an, weil wenn ich das von PfarrerInnen höre oder von Theologinnen, aber vor allen Dingen jetzt eben dann von der Kirche bestellten PfarrerInnen, die sagen, sie dürfen zweifeln, meine lieben Leute, von der Kanzel heraus, dann sage ich, ja, schön, das war mir bekannt. Ich komme aber nie in die Kirche, um mir sagen zu lassen, sie dürfen zweifeln, sondern ich komme in die Kirche tatsächlich, um mich bestärken, zurüsten und ausrüsten zu lassen. Und deshalb möchte ich eigentlich von der Kanzel hören, was den Zweifel bekämpft. Und nicht zu sagen, wir können ja hier alle gemeinsam miteinander zweifeln. Vielleicht ist dann doch vielleicht ganz günstig, wenn Karsamstag mal kein Gottesdienst ist. Oder die Jona-Geschichte gelesen wird. Ja. Auf alle Fälle muss das ja nie ein Tag sein, wo noch mehr gepredigt wird.
Was ich gehört hatte, auch noch die Woche war ein Podcast, vielleicht kennen ihn manche, Erleuchtung garantiert, von der Uni Zürich ist der, vom Religionswissenschaftlichen Theologischen Institut. Und da ging es eben genau auch um die Frage Kar-Samstag und Katharina Merian, verlinken wir auch unten. Und Katharina Merian schlägt halt vor, die Kirche zum Beispiel einfach an dem Tag zu öffnen. Ja, aber ich denke, das ist auch nur relevant für die Leute, die halt schon, ja, auch sehr fromm, bewusst spirituell leben und sich dann auch die Zeit nehmen, an dem Kar-Samstag ohne spezielle Einladung oder Angebot dann in die Kirche zu gehen.
Ich glaube, es ist echt überraschend, wie viele Leute doch mal noch in die Kirche gehen und zum Beispiel eine Kerze anzünden, die vielleicht mit anderen liturgischen und gottesdienstlichen und kirchenjährlichen Dingen gar nicht mehr so viel am Hut haben. Aber dieses in die Stille gehen und eine Kerze anzünden, gut für sich finden. Und das ist vielleicht die eigentliche Liturgie des Kar-Samstags, die Stille aushalten.
Dem würde ich so zustimmen. Ich habe nur dieses Jahr eine etwas radikalere Position.
Also wer jetzt mit dem Podcast sowieso schon spaziert, der kann ja jetzt in Richtung einer Kirche spazieren, mal gucken, ob die offen ist und eine Kerze anzünden.
Ja.
Oder uns einfach hier in die Kommentare reinschreiben, was für euch denn es bedeutet, Kar-Samstag Christ und Christin zu sein.
Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, schreibt es mal rein oder schickt uns eine E-Mail. Jetzt zu den Kirchennachrichten des Monats, Philipp. Nachdem wir in den letzten beiden Ausgaben eher allgemein über die Forumstudie gesprochen haben, zoomen wir mal an einen bestimmten Fallkomplex ran, der in diesem Monat diskutiert wurde. Was ist passiert? 2021 wurde der Landeskirche Hannover ein Fall gemeldet. Ein Diakon, der bei Osnabrück tätig war, habe sich in den 70er Jahren an mindestens 8 Kindern vergangen. Und auf diese Meldung hin wurde eine unabhängige Aufarbeitungskommission zum Kindesmissbrauch in der König-Christus-Gemeinde in Ösede eingesetzt. Und die Kommission, die hat eben diesen Monat ihren Bericht vorgelegt. Philipp, was steht da drin?
Also wir haben das in einer Ausgabe der Links am Tag des Herrn schon nachgezeichnet, auch anhand der Medienberichte, die zur Vorstellung des Berichts erschienen sind und dann 2 Wochen später nochmal erschienen sind, anlässlich der Stellungnahme der Landeskirche und Landesbischof Ralf Meister zu dieser Studie oder zu diesem Untersuchungsbericht. Ich glaube, es ist insofern interessant, was drin steht, weil das am Ende wieder mit der Forumstudie korrespondiert. Insofern, als dass die Aufarbeitung in Ösede eben auch erst mit gewaltiger Verzögerung in Angriff genommen wurde auf das Betreiben von Betroffenen hin. Hier ganz besonders auf das Betreiben einer einzelnen Betroffenen hin, die unter dem Pseudonym Lisa Meyer Erwähnung findet. Also das ist das, was mit reaktiver Aufarbeitung in der Forumstudie bezeichnet wird. Das ist also, sehen wir im Fallkontext Ösede genauso. Und wir sehen eben auch, dass den Betroffenen da also nicht geglaubt wurde. Wir sehen auch diesen typisch inzwischen, kann man sagen, juristischen, formaljuristischen Umgang mit Betroffenen. Und als letztes würde ich sagen, sehen wir daran eben auch nochmal, dass eine Konsequenz dieses formal-juristischen Nicht-Agierens eben ist, dass sich dann auch nicht mehrere Betroffene oder weitere Betroffene in solchen Fallkontexten melden. Denn wenn die Kirche die Fälle nicht veröffentlicht und auch im Gemeindekontext eben nicht transparent macht für die dort beteiligten Menschen, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, mögliche weitere Betroffene, mögliche Zeugin, dann geht eben Aufarbeitung nicht voran. Und dann kann man sich fragen, wie ich das Friederike Lorenz-Sinai im Podcast diesen Monat gefragt habe, ist das dann schon Vertuschung oder ist es einfach Unvermögen? Und insofern korrespondiert der Abschlussbericht in Ösede sehr mit der Forumstudie.
Da will ich jetzt nochmal, dass du ein bisschen konkreter wirst, weil so allgemeiner haben wir ja schon drüber geredet gehabt. Was heißt denn das, wenn den Leuten nicht geglaubt wird?
Ja, also die Betroffenen selbst sagen ja immer, und das haben wir reichhaltig in der Forumstudie ja in den einzelnen Teilstudien B, C, D auch aufgezeichnet. Für die Betroffenen ist das natürlich ganz schlimm, wenn sie zum Teil nach vielen Jahren, Jahrzehnten sich dann an die Kirche wenden mit dem Bedürfnis, ihre Geschichte zu erzählen und dann erleben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Für die Betroffenen ist das retraumatisierend und am Ende wieder eine Gewalterfahrung mehr. Und an der ist die Kirche als Institution dann wirklich schuldig. Also es gibt ja immer so eine Diskussion darüber, die im Grunde genommen am Grunde des juristischen Arguments liegt. Also das juristische Argument, was ist damit gemeint, dass eben in dem Moment, wo eine Fallanzeige stattfindet in der evangelischen Kirche, die Juristinnen und Juristen, die in der Kirche angestellt sind, quasi das Zepter des Handelns in die Hand nehmen und sagen, okay, hier gibt es eine Fallanzeige und je nach geltenden Regeln, die natürlich in den 70er, 80er Jahren noch andere waren, als die heute gelten, wurden dann entweder dienstrechtliche Verfahren eingeleitet, Disziplinarverfahren oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden abgemahnt oder entlassen oder whatever. Das unterscheidet sich natürlich von Einzelfall zu Einzelfall. Aber es ist im Grunde genommen immer eine juristische Blickweise.
Aber nun war es, um da nochmal einzuhacken und zu dem Fall jetzt aus Ösede zurückzukommen, da war es ja nun mal so, was genannt wurde auch in dem Bericht, der betreffende Diakon wurde auch rausgeschmissen oder nicht weiter angestellt, hat aber wohl noch ein Dienstzeugnis erhalten, in dem das gar keine Erwähnung fand. Ja. Diese
Vorwürfe. Also das ist, würde ich schon klassisch alltagssprachlich, so habe ich es ja auch in die Links am Tag des Herrn geschrieben, als Vertuschung bezeichnen wollen. Ja. Und dann gibt es halt so dieses verschleppende, verzögernde Handeln der Kirche, das dann im Endeffekt auch Vertuschung wird, auch wenn die nicht intentional ist. Sie muss nicht intentional sein, aber wenn ich natürlich nach den ersten Fallmeldungen und Verdachtsmeldungen, die ja nicht erst 2021 stattgefunden haben, die Füße stillhalte und warte, bis zum Beispiel mögliche Täterinnen und Täter, Beschuldigte, so wie das in dem Bericht heißt, versterben, dann wird die Aufarbeitung und die Aufklärung immer schwieriger. Ja? Und diese unabhängige Kommission, die beiden Personen, die da diesen Bericht verfasst haben, die haben auch extra nochmal rangeschrieben am Schluss, wenn wir hätten früher arbeiten können, dann wäre dieser Bericht auch aussagekräftiger noch, als er jetzt ist. Und das liegt daran, dass innerhalb der Landeskirche Hannovers eben verzögert und verschleppt wurde, was dann, wie ich finde, im Endeffekt eben den Effekt, den gleichen Effekt hat, wie wenn man was absichtlich vertuscht. Ja? Mhm. Also man macht damit die Betroffenen unsichtbar, man macht es anderen Betroffenen unmöglich, sich zu melden, weil sie gar nicht wissen, dass gesucht wird. Und man macht es natürlich auch den Gemeinden und den Zeuginnen vor Ort unmöglich, sich in irgendeiner Art und Weise dazu zu verhalten. Und wir haben jetzt den Ösede-Bericht hier rausgenommen. Es gab in diesem Monat März noch einen zweiten Bericht, nämlich in der bremischen evangelischen Kirche bezüglich des Predigers Abramczyk. Das ist so ein Seitenprojekt oder Teilprojekt von Forum gewesen, was jetzt vom IPP nochmal geplanterweise nachgeliefert wurde im März. Und da ist das im Grunde genommen so eine ähnliche Dynamik. Da hat auch die Landeskirche nicht einmal dem Kirchenvorstand gesagt, um wen es eigentlich geht. Wie will man sich dann zum Beispiel da als Kirchenvorstand auch verhalten, wenn man nie gesagt bekommen hat, um den geht's und um diese Zeiträume geht's und um folgende Handlungsfelder geht's und das sind die Vorwürfe, die bestehen. Da kann man sich natürlich als Kirchenvorstand, wenn man dort lange genug in der Gemeinde ist oder als Kirchgemeindemitglied sich da seinen Teil denken, aber es macht ja dann auch auf dieser Ebene die Ausrede wieder leichter zu sagen, naja, man hat uns das gar nie richtig gesagt und so richtig wussten wir das nie und dann fällt es natürlich noch leichter zu sagen, wir gehen der Sache nicht nach. Und solche verhängnisvollen Nicht-Aufarbeitungsgeschichten erzählen die Berichte aus Ösede und die jetzt für Bremen und die sind auch in vielerlei Facetten eben in der Forumstudie mit drin. So, und wer sich mit den Einzelheiten auseinandersetzen will, wir haben das in den Links am Tag des Herrn, was die Medienberichte angeht, schon gehabt. Wir werden das sicherlich auch nochmal vielleicht ein bisschen anders in der Eule aufbereiten, aber der Bericht an sich ist jetzt auch nicht so lang, der ist auch mit verlinkt in den Links am Tag des Herrn und wer sich da auch im Detail auseinandersetzen will, kann den Bericht auch lesen. Es gibt auch eine noch kürzere Zusammenfassung, die auch mit verlinkt ist. Das ist nicht so fürchterlich lang, dass man das jetzt nochmal verkürzter darstellen müsste. Spannender sind vielleicht dann nochmal die kirchenpolitischen Implikationen.
Lisa Meyer, also die Betroffene, pseudonymisiert, hat via dpa dann den Rücktritt von Landesbischof Ralf Meister gefordert. und der hat dann verlautbart, dass er im Amt bleibt. Und das klang so.
Was verändert sich durch einen Rücktritt mit Blick auf die Gesamtlage der Kirche, die, entschuldigen Sie, wenn ich das anmerke, dieses als ein zentrales, absolut brutales Versagen ihres eigenen Handelns sieht, aber das nicht als einziges Thema der Kirche hat?
Ich finde es insofern bemerkenswert, als dass Ralf Meister im Januar, Ende Januar, nach Vorstellung der Forumstudie auch im NDR sich sehr dankbar gezeigt hat in der typisch kirchlichen Rhetorik für diese Forumstudie und was der Kirche jetzt eben als Aufgaben gegeben wurde. Wird Ralf Meister mit einem solchen Statement dann den Aufgaben, die er im Januar in der Selbsterklärung noch sich annehmen wollte und angenommen hat nach der Selbstaussage, überhaupt gerecht?
Ja, also contrary to popular belief fordern wir in der Eule ja nicht jeden Monat den Rücktritt eines leitenden Geistlichen.
Ja.
Und ich würde meinen, dass man damit auch ganz wohl dosiert und sachgerecht umgehen muss. Also das, was du jetzt gerade zitiert hast, das wird ja zu Recht aus der PK, die da, aus der Pressekonferenz, die da stattgefunden hat mit der Landeskirche Hannovers, das wird da zu Recht herausgezogen und zitiert. Das ist ja auch mal durch Instagram durchgegangen. Die PK an sich war natürlich noch länger und Ralf Meister hat da auch eine Menge mehr noch gesagt. Und er war da auch nicht alleine, sondern da war die Mitarbeiterin der Fachstelle der Landeskirche noch mit dabei. Es war vor allen Dingen auch noch mal ein Vertreter des Synodalausschusses mit dabei, weil ja auch die evangelische Kirche in Hannover synodal organisiert ist. Und es war für das Landeskirchenamt Ralf Chabonnier, der aber im Grunde genommen nur als Vertretung da war, weil der eigentliche Posten der Amtsleiterin oder des Amtsleiters ist in Hannover nämlich im Moment vakant. Das war bis vor kurzem noch Stefanie Springer, die jetzt aber in den Staatsdienst des Landes Niedersachsen gewechselt ist. Und Stefanie Springer war zuvor auch Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, also dem Rat der EKD. Also wir können jetzt hier im Podcast auch im Monatsrückblick natürlich keine en Detail Exegese dessen machen, was all diese unterschiedlichen AkteurInnen bei der PK gesagt haben. Aber ich finde es schon nochmal entscheidend, nochmal darauf hinzuweisen, dass das eine sehr gute Berechtigung hatte, dass es dort mehrere AkteurInnen gab und eben nicht bloß den Landesbischof als leitenden Geistlichen. Denn wenn man den Ösede-Bericht liest, wenn man auch die Forumstudie liest, dann merkt man einfach, dass das, was in der Kirche schiefläuft, eben nicht nur auf dem Mist der leitenden Geistlichen schiefgelaufen ist, sondern vor allen Dingen eben auch in den Kirchenämtern. Also wenn ich sage, es wird fast ausschließlich juristisch gehandelt, dann sind wir hier eben bei den juristischen Dezernaten in den Landeskirchenämtern als handelnden Akteuren. Und was jemand wie Ralf Meister jetzt sagt, ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was Annette Kurschus im letzten Jahr gesagt hat und was alle leitenden Geistlichen sagen müssten, nämlich wir haben uns in der Fallbewertung auf das verlassen, was unsere Juristen uns in diesem Moment geraten haben. Nämlich, bitte machen Sie kein Schuldeingeständnis, denn dann machen wir uns auf Klagewegen angreifbar. Und die Juristen wiederum müssen das sagen, weil dafür sind sie ja nun mal angestellt bei der Kirche. Also sie sind dafür angestellt, juristischen Ärger von ihrem Arbeitgeber oder von ihrem Dienstgeber abzuwenden. Und jetzt kann man natürlich nach vielen Jahren, 2024, sagen, dass spätestens ab 2010 bei den leitenden Geistlichen hätte irgendwie ein Bewusstseinswandel eintreten müssen, dass die gesagt hätten, nee, ja, ich höre den Ratschlag meiner Juristen, aber ich schicke die Briefe, die mir Betroffene schreiben, nie einfach an die Fachstelle weiter oder ans juristische Dezernat, damit die sich da irgendwie kümmern, ja, so wie das Ralf Meister ja eingestanden hat, sondern ich bleibe in engem Kontakt mit Betroffenen, ich kümmere mich weiter auch darum, eben in meiner Funktion als leitender Geistlicher. Dass jetzt Ralf Meister aufgrund dieses Versäumnisses, das er als großen Fehler bezeichnet hat und für den er auch für dieses Versäumnis, für diesen Fehler auch um Verzeihung nochmal gebeten hat, dass er aufgrund dieses Versäumnisses nicht zurücktritt, ist einsichtig. Das muss man nicht toll finden, das ist jetzt aber so. Ich will bloß dazu sagen, das gilt für alle leitenden Geistlichen in diesen Jahren. Also Betroffene in allen Landeskirchen haben doch an irgendjemand Briefe geschickt und sie haben eben auch Briefe an leitende Geistliche geschrieben in ihrer Erwartungshaltung, dass die ihnen helfen können. Und Ralf Meister hat in der Sache recht, wenn er sagt, als leitender Geistlicher habe ich keine dienstrechtliche Verantwortung und bin eben auch nicht der juristische Dezernent und auch nicht der Chef des Landeskirchenamts und auch nicht der Chef der Landessynode. Es gibt evangelische Kirchen, Westfalen, wo die Präses oder der Präses alles zusammen ist, aber in den meisten Landeskirchen, allzumal in den lutherischen Landeskirchen, ist das nicht der Fall. Da gibt es unterschiedliche Ämter und unterschiedliche Dienstbereiche. Und was hier jetzt wirklich nochmal interessant wäre, wäre in der Reflexion zu gucken, wie wir zum Beispiel das Pfarramt allgemein und das Bischofsamt bzw. die Ämter der leitenden Geistlichen im Besonderen nach außen darstellen. Denn offensichtlich gibt es ja da eine Diskrepanz zwischen der äußeren Darstellung als sehr zentrales und wichtiges und machtvolles Amt und dem, was dann die konkreten Personen in diesen Ämtern in Drucksituationen wie jetzt eben Ösede oder eben auch Siegen, ja, im November letzten Jahres bei Frau Kurschus, dann darstellen. Und ich denke, jetzt wäre ein guter Moment der Selbstkritik und der Reflexion, bei der man aber aufpassen muss, dass das nicht so in einer komisch-klebrigen Selbstbespiegelung wird, mal darüber nachdenken, wie wir eben mit diesen Leitungsämtern umgehen, die wir nämlich bei jeder Gelegenheit, und ich sage jetzt ganz bewusst wir evangelische Christen, bei jeder Gelegenheit nach vorne zerren und sagen, ah, oh, ist das nicht schön, dass wir das haben und zeigen. Und man braucht ja bloß mal auf Insta gucken, wie häufig eigentlich Kirche in welchen Bildern sich darstellt. Und das sind nämlich zur Zeit, weil natürlich auch wieder die Jahreszeit ist, Bilder von Ordinationen, Einsegnungen. Ne? Bei jedem Dienststellenwechsel wird eingesegnet, da stehen Leute und mit Bischöfen und da ist das Bischofskreuz und da sind die Talare, ne? Und bei so Situationen, wo dann auf immer der Druck ganz groß wird, wie zum Beispiel jetzt Ösede-Bericht, da müssen dann oder da gehen dann die leitenden Geistlichen ganz schnell dahin zu sagen, ja Moment, ich bin ja hier nicht der allein herrschende Monarch. Das stimmt, das hat auch niemand behauptet. Aber es gibt eine extra Verantwortung, profilierte Verantwortung von leitenden Geistlichen auch und ganz besonders im Umgang natürlich mit Missbrauchsbetroffenen. Und wenn man der jahrelang ausweicht und sagt, da kümmert sich bei uns aber der juristische Dezernent drum und eben nicht dauerhaft im Kontakt bleibt, dann ist das ein wirklich, wirklich richtig schlimmer Fehler. Und ich komme hier nochmal auf das Gespräch zurück, was ich mit Friederike Lorenz-Sinai ja für den Podcast hier geführt habe im März jetzt, wo sie das ja auch nochmal erklärt, wie häufig und wie zentral dieser Eindruck bei den Betroffenen war, dass man eben als Kirche nicht dauerhaft und kontinuierlich im Kontakt mit ihnen bleibt, sondern immer nur punktuell und sich dann eben aus dem Prozess wieder verabschiedet. Und dann kommt wieder Monate und Jahre lang nichts. Und erst wenn die Betroffenen dann wieder fragen, wie steht's denn eigentlich um meinen Fall? Was ist denn mit dem Beschuldigten passiert? Ist überhaupt was passiert? Dann kommt die Kirche langsam wieder mit Informationen und dann ist sie wieder raus aus dem Prozess. Leitende Geistliche, die Betroffene einfach an die Fachstelle oder an die juristische Stelle weitergegeben haben und sich aus der Kommunikation rausgezogen haben, die haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht. Und das ist schon ein ganz, ganz schlimmer Fehler.
Schon im Dezember haben wir über die vatikanische Diplomatie gesprochen. Jetzt hat Franziskus wieder von sich reden gemacht in diesem Zusammenhang. Er hat ein Interview im italienischen Sender der Schweiz gegeben und die Ukraine dazu aufgefordert, sich nicht zu schämen, Verhandlungen aufzunehmen. Im Dezember haben wir ja noch geurteilt, dass diese vermittelnde Diplomatie des Vatikans aus der Zeit gefallen scheint. Verfestigt sich jetzt mit einer solchen Aussage in der Öffentlichkeit dieser Eindruck?
Ja, absolut. Und Regina Elsner hat das ja auch schon gesagt und wir haben das in die Links am Tag des Herrn aufgenommen. In zwei Ausgaben jetzt im März beschäftigen sich ja auch damit in der Debatte bzw. im Nachgefasst und in der Begrüßung einmal. Und da hat Regina Elsner, ist der Text von Regina Elsner, ich glaube, aus der Herder Korrespondenz mit aufgetaucht, wo sie geschrieben hat, also an der Positionierung von Papst Franziskus ist ja weder was neu noch überraschend. Und da kann man einfach einen Punkt hintermachen und das ist halt so. Und Regina Elsner, nur nochmal für diejenigen, die das jetzt hier nicht sofort parat haben, ist ja anerkannte Ostkirchen- und Osteuropa-Expertin. Wir hatten sie ja auch schon mehrfach bei uns hier im Jetzt-Eule-Podcast, damals noch What the Facts-Podcast, nämlich dreimal, nämlich direkt zu Kriegsausbruch im Februar 2022 und dann immer zu den Jahreswenden, also Dezember 22 und Dezember 23. Inhalt und Ausrichtung von Papst Franziskus zum Ukraine-Krieg ist wirklich nichts Neues dadurch. Aber es gab ein enormes Medienecho, was natürlich darin begründet lag, dass das wieder so ein dahingeflapste Sätze sind. Und dann gibt es wieder andere, die das dann ganz besonders auslegen und versuchen, dem Sinn einzuhauchen.
Aber also was heißt jetzt so dahingeflapst? Also das kann man doch wirklich einfach so eigentlich nicht sagen. Also da ist ja schon ein sehr bewusstes Programm dahinter. Einmal flapste sowas vielleicht hin, aber doch nicht ein zweites Mal.
Nee, ich glaube, was sehr bewusst ist und was stimmt, ist, dass er eine Botschaft hat bezüglich der Verhandlungen. Er will, dass deutlich wird, dass Verhandlungen zu suchen nicht mit Schwäche verwechselt wird. Und das finde ich im Übrigen richtig. Also das finde ich christlich-ethisch richtig, dass Verhandlungen zu suchen nie ein Schwächezeichen ist. Ich glaube, da ist sich christliche Friedensethik, egal wie sie sonst sich profiliert, einig, dass Verhandlungen zu suchen, Waffenstillstände einzugehen, Friedenslösungen zu suchen, nie ein Zeichen von Schwäche ist. Und das ist nicht flapsig, das meinte ich auch nicht. Was flapsig war, ist das mit der weißen Fahne, weil er sich das von dem Interviewer hat unterjubeln lassen. Also der Interviewer hat dieses Sprachbild in seiner Frage benutzt und Franziskus hat das in seiner Antwort auch benutzt. Und ich glaube, da wird es dann total schief, weil wir nämlich je nach eigenem kulturellen Hintergrund mit der weißen Fahne einfach unterschiedliche Sachen verstehen. Nämlich eben ne, so Cowboy und Indianer spielen und die weiße Fahne heißt, ich gebe jetzt auf. Ich glaube gar nicht, dass das ist, was Franziskus eigentlich gemeint hat, sondern er meinte ja, den Mut zu haben zur Verhandlungslösung. Und dann ist es was anderes sachlich.
Genau, also weil die Verhandlungsdelegation früher in anderen Zeiten, Kulturen, waren die mit der weißen Fahne die, die von links nach rechts über das Schlachtfeld geritten sind, um zwischen den Parteien zu vermitteln.
Genau, ja. So, und dann kommt, also das ist, glaube ich, das, was er vor Augen hatte.
Okay.
Und jetzt kommen wir aber noch einmal zu einem anderen Punkt, nämlich, und das fehlt halt komplett, das ist jetzt nicht neu und überraschend, ne? Aber das fehlt halt immer bei Franziskus, wenn diese, bleibe ich jetzt mal in diesem Bild von dir gerade, ne, dieser Reiterdelegation, die da über das Schlachtfeld reitet, dann sind wir ja im Ukraine-Krieg im Moment in einer Phase, wo die ja dort drüben nie ankommen würden. Und dieses Friedensappelle an die ukrainische Seite richten, aber die russische Seite nicht ausreichend mit in die Verantwortung zu nehmen, das ist nicht überraschend und nicht neu. Das ist aber halt so vatikanische Diplomatie. So. Ich glaube aber, was jetzt für uns, und so haben wir das ja in der Eule jetzt auch gemacht, wir haben ja den als Medienthema das in Links am Tag des Herrn schon gehabt, aber dann uns eigentlich friedensethisch mit dem neuen Friedenswort der Deutschen Bischofskonferenz beschäftigt, in jetzt schon zwei Beiträgen, das geht aber noch ein bisschen weiter. Weil ja die Frage, wie wird jetzt eigentlich Frieden? Kann überhaupt Frieden werden in der Ukraine? Und was ist auch in einem weiteren Sinne dann mit dem Gaza-Krieg im Moment? Ja, die beschäftigt ja viele Menschen jenseits von so Papst-Interviews. Und die Frage ist, kann christliche Friedensethik, kann katholische Friedensethik, kann evangelische Friedensethik dazu was sagen? Und wo ändert sie sich gerade auch wieder? Ist überhaupt Bewegung drin? Ja, und das finde ich jedenfalls spannende Fragen, die aber natürlich im Kontext so einer tagesaktuellen Meldung wie zu einem Papst-Interview eigentlich fast immer hinten runterfallen.
Wir bleiben weiter bei den Katholika und wir nehmen auch nochmal ein Thema aus den letzten Monaten auf, nämlich der synodale Weg. Wir erinnern uns der Einsetzung eines Ausschusses, der den Synodalen Rat den Weg ebnen sollte, wurde zunächst höchst vatikanisch blockiert. Jetzt gab es Gespräche zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan. Was haben die da besprochen?
Also ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, das ist ein ziemlich großer Erfolg gewesen, ist so mit ein paar Tagen Abstand jetzt gesehen für die deutschen Bischöfe, die ja irgendwie wollen, dass das mit dem synodalen Weg in Form des synodalen Ausschusses, der mal zu einem synodalen Rat führen soll. Wir hatten das in der letzten Ausgabe von Februar, ja, das müssen wir jetzt nicht alles nochmal wahnsinnig ausführen. Die sind ja damit nach Rom gefahren und haben gesagt, es muss irgendwie weitergehen, nachdem eben der Vatikan gesagt hat, nee, ihr dürft die Satzung davon jetzt erstmal nicht beschließen auf eurer Frühjahrstagung. Und jetzt ist da ein ganz kurzes Statement, gemeinsames Statement mit dem Vatikan draus geworden, in dem der Vatikan A sagt, dass es diesen Ausschuss geben kann und dass der mal arbeiten soll. Und dass am Ende natürlich geguckt wird, dass das approbiert werden muss vom Vatikan, was rausbeikommt. Also zustimmungspflichtig ist. So, das ist ja ohnehin schon immer der Fall. Wir haben es ja hier mit der römisch-katholischen Kirche zu tun. Und ich finde es quasi, also das ist so ein ganz kurzes Kompromissstatement. Ihr arbeitet, am Ende sagen wir, ob es geht oder nicht. Und unter diesen Auspizien kann ja jeder, der und jede, die an diesem Ausschuss beteiligt ist, jetzt sagen, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Aber ich finde eigentlich, die kirchenrechtlichen Begebenheiten haben sich ja nicht geändert. Sie wurden halt nur noch mal deutlich gemacht. Aber sie sind ja, also das ist ja nicht neu, dass der Vatikan am Ende sagen kann, ja oder nein. Und ich darf mal daran erinnern, dass sich da auch eine Debatte verselbstständigt hat in den letzten Monaten, denn noch zu den Zeiten, als die Synodaltagungen des Synodalen Weges tatsächlich stattgefunden haben, also bis März 23, war das völlig klar, dass also erhebliche Teile der Beschlüsse des Synodalen Weges tatsächlich einfach nur Talking Papers sind für die Bischöfe in Rom und nicht mehr. Und das war auch allen, denen die zugestimmt haben in Frankfurt dann zum Schluss, klar. Es hat sich nur in den Monaten seitdem irgendwie eingebürgert, so zu tun, als ob man mit all dem hätte in Deutschland weiterarbeiten wollen und können. Das war ja nie der Fall, sondern so Fragen wie Frauenordination war immer klar, dass das Rom ist und dass das Zeichen aus Deutschland eben ein Zeichen ist. Und ein Auftrag an die eigenen Bischöfe der deutschen Bistümer und Erzdiözesen und Diözesen, damit nach Rom zu gehen und dafür zu werben. Und das hatte vielleicht in den letzten Monaten deshalb so ein bisschen eine andere Dynamik bekommen, weil ja die Frage immer war, inwieweit das mit dem weltweiten synodalen Prozess, also mit den Bischofssynoden, die im letzten Herbst und jetzt im kommenden Herbst in Rom stattfinden, irgendwie zusammenhängen. Und da hatte das so eine eigene Dynamik bekommen, weil sich viele in Deutschland eingeredet haben, finde ich jetzt, ich sage jetzt mal so deutlich eingeredet haben, dass diese Themen da jetzt wahnsinnig aktuell wären. Und das waren sie, glaube ich, nie und das werden sie auch nicht, denn das ist die nächste Kirchenmeldung der katholischen Kirche gewesen in diesen letzten Tagen zum synodalen Prozess, nämlich dass Papst Franziskus oder das Synodensekretariat des Vatikan, dass die Bischofssynode die Tagung im Herbst jetzt vorbereitet, diese Themen im Grunde genommen vom Tisch genommen hat. Sollen danach noch in irgendwelchen Arbeitsgruppen beredet werden, aber die werden nicht im Herbst zur Abstimmung gestellt.
Also, aber trotzdem ungeachtet jetzt dieser, mögen ja viele dann so sagen, ich kann immer nicht einschätzen, ob das jetzt eine Polemik ist oder nicht, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, der deutschen Sicht auf die katholische Weltkirche, in dem eben solche Themen wie die Frauenordination dann in den Raum gestellt werden zur Diskussion, oder auch als Desiderat geäußert werden, war doch ganz am Anfang von diesem synodalen Prozess in der deutschen katholischen Kirche der sexuelle Missbrauch und alles, was da zusammenhing. Das heißt, es ging eigentlich von Anfang an um eine Beschränkung der Macht von einzelnen Männern,
ja,
die an der Spitze der Kirche stehen.
Weil das als einer, nämlich spezifisch katholischer Risikofaktor von der MHG-Studie beschrieben wurde, ja. Das ist eine positive Nachricht, weil daran kann der synodale Ausschuss und der kommende synodale Rat weiterarbeiten. Also nur zur Erinnerung, das große Arbeitspapier für die zukünftige Mitbestimmung von LaiInnen in der katholischen Kirche, ja, das heißt vom Titel her, glaube ich, gemeinsam beraten und entscheiden, das wurde von der Synodalversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt nicht beschlossen, sondern da wurde beschlossen, es dem synodalen Ausschuss zur Weiterarbeit zu überlassen, weil man sich eben nicht einig werden konnte mit den Bischöfen, schon auf dem synodalen Weg in Deutschland. Da braucht es also keinen Vatikan dazu, ja, von wegen der ist schuld, sondern die Bischöfe und die Laien und die ganzen Theologinnen und Theologen und die Priester, die am synodalen Weg in Deutschland teilgenommen haben, haben es aufgrund von Zeitnot oder weil sie sich nicht einig werden konnten, nicht hinbekommen, dieses gemeinsame Papier, gemeinsam beraten, entscheiden und handeln, zu verabschieden. Und das dem synodalen Ausschuss übergeben. Und jetzt ist im Grunde genommen, sagen wir mal, positiv, finde ich schon, die Nachricht die, dass der Vatikan gesagt hat, okay, daran könnt ihr jetzt weiterarbeiten im synodalen Ausschuss und mal gucken, was dabei rauskommt. Und am Ende sagen wir, was geht und was nicht. Also das heißt, für die konkrete Bearbeitung dieser Machtasymmetrien in der katholischen Kirche wäre tatsächlich jetzt ein bisschen was drin. Man muss sich, glaube ich, mal davon verabschieden, dass der synodale Ausschuss oder synodale Rat jetzt die Frauenordination einführt oder die Frauenweihe einführt für die katholische Kirche. Es gibt schon noch konkrete Good Governance-Regeln für die Bistümer in Deutschland, die in so einem gemeinsamen synodalen Ausschuss und synodalen Rat vorbereitet werden können. Und dann natürlich vorbehaltlich der Umsetzung durch die jeweiligen Bischöfe und Erzbischöfe sind.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats März.
Ich lege Wert auf die Reihenfolge Gastronomie und Tourismuspfarrer.
Wir haben hier Pfarrer Matthias Lasi gehört, unschwer zu überhören, dass er aus Württemberg kommt. Lasi ist Deutschlands einziger Gastronomiepfarrer, wie evangelisch.de titelt, und ich finde es eine tolle Sache. Denn gerade Menschen, die im Bereich von Gastro und Hotel arbeiten, arbeiten halt zu Zeiten, in denen sie nicht in die Kirche kommen können oder auch andere Angebote oder Veranstaltungen annehmen, besuchen können, die in ihrer Kirchengemeinde angeboten werden. Ich habe das Ganze auf evangelisch.de gefunden und finde würdig und recht, dass sich Landeskirchen meist dann doch unter dem Radar auch noch in solchen Bereichen einsetzen. Und zudem finde ich auch Pfarrer Lasis kleine Alltagstheologie grundsympathisch.
Glaube und Lebensfreude gehört zusammen. Ich kann gern auch mal mein Weinglas heben nach oben und sagen Danke und dann anstoßen.
Das ist doch eine gute Nachricht. Philipp, auch in guter Tradition inzwischen, nimm uns mit in den neuen Monat. Was wird die Eule und die Leserinnen und Leser in diesem Monat beschäftigen?
Also wir gehen ein bisschen in Richtung Katholikentag, der nämlich vor unserer Haustür hier im Grunde genommen stattfinden wird in Erfurt. Ende Mai ist der aber erst, aber wir schauen mal so ein bisschen, wie es der katholischen Kirche geht in den nächsten Wochen. Das machen wir aber sowieso immer ein bisschen, aber vielleicht werden wir das mal so ein bisschen auch nochmal den Leuten vorstellen, wie die katholische Kirche hier im Osten so ist, denn das ist ja vielleicht ein spannendes Thema mal für jenseits der Kirchenmauern in einer säkularisierten Gesellschaft Kirche zu sein. Das ist ja ein Thema, was nicht bloß für die Katholiken wichtig ist, sondern für alle Christen. Und darüber hinaus werden wir in der Eule weiterhin am Schwerpunktthema Missbrauch evangelisch arbeiten. Da gibt es mehrere Beiträge, die in der Pipeline sind und peu à peu kommen werden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen. Gebt uns die Sternchen, die ihr meint, dass wir verdient haben. Lasst auch einen Kommentar da. Das hilft uns dabei, gefunden zu werden. Und besonders wichtig, abonniert die Eule, um unsere Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Dann sage ich Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.
Tschüss.